Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hunderttausende Menschen gingen am vergangenen Freitag weltweit auf die Straßen, weit mehr als erwartet. Heute nun geht die globale Klimastreikwoche offiziell zu Ende. Und während sich die radikalere Schwester der Fridays for Future Bewegung, die Extinction Rebellion, bereits für den nächsten großen Aktionstag am 7. Oktober rüstet, stellen wir heute in unserer Kompressor-Spezialausgabe die Frage: Was leistet eigentlich die Kunst fürs Klima? Darf Kunst überhaupt so eine klare Agenda haben und muss sie vielleicht sogar? Wann wird Kunst zur reinen Propaganda und wo verläuft die Grenze zum schlimmen Klimakitsch? All diese Fragen werde ich mit meinen Studiogästen in der kommenden Stunde besprechen. Schön, dass Sie zuhören und herzlich willkommen im Kompressor. Was leistet die Kunst angesichts der drohenden Klimakatastrophe und was könnte bzw. müsste sie leisten? Das ist heute eine Stunde lang unser Thema hier im Kompressor und bei mir im Studio ist jetzt die Künstlerin Eva Meyer-Keller. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie arbeiten selbst an der Schnittstelle zwischen Performance und bildender Kunst. Sie beschäftigen sich viel mit den Naturwissenschaften, mit ihrem Zeichensystem und zwar auf ganz und gar handfeste Weise. Das werden wir gleich noch hören. Und mein Kollege, der Kunstkritiker Carsten Probst, ist auch im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Als kleine Einstimmung ins Thema hören wir einen Mitschnitt vom vergangenen Freitag. Ein Aktivist der Artists for Future Gruppe.
Und in der Kunst, das ist das Tolle, in der Kunst finden wir etwas, das wir heute dringender denn je brauchen. Einen unbedingten Gestaltungswillen. Es hilft, Fantasie zu haben. Und diese Fantasie haben wir. Denn im Gegensatz zu denjenigen, die immer noch am Status quo festhalten, können wir uns eine bessere Welt vorstellen. Künstlerische Fantasie ist radikal. Künstlerische Fantasie will nicht wissen, ob ein Ziel erreicht werden kann. Künstlerische Fantasie will nur wissen, wie ein Ziel erreicht werden kann. Und lasst uns mit diesem Anspruch gemeinsam die Politik der Zukunft gestalten.
Und damit sind wir bereits mittendrin im Thema. Ist das jetzt rührend naiv oder hat der Mann recht, Herr Probst, Frau Meyer-Keller? Was ging Ihnen beiden durch den Kopf? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diesen Aktivisten von Artists for Future hören?
Ja, mir geht durch den Kopf, also naiv trifft es vielleicht nicht ganz, aber mir geht schon durch den Kopf, dass die Grenze zwischen Kunst und Lifestyle natürlich relativ löchrig ist bei diesen Ansagen.
Ja, das hat tatsächlich schon was zu tun mit so einer, ja, das ist dann fast so ein bisschen hippie-esk modisch, oder was meinen Sie? Das mutet so an?
Ja, es ist, hat so eine Art, ja, man kann sagen, Aufforderungscharakter. Die ganzen Debatten heute werden ja sehr stark von einem Aufforderungscharakter bestimmt. Da muss man sich dann eben fragen, wo steht da eigentlich die Kunst?
Frau Meyer-Keller, wie ging es Ihnen, als Sie den Mann gehört haben?
Ich glaube schon, dass die Kunst Imagination hat, aber halt auch nicht jeder. Also es gibt ja so viele Künstler und so viele Arten, sich damit zu beschäftigen. Deswegen kann man das nicht so generell sagen. Es ist einfach komplexer als das.
Jetzt erleben wir gerade Zeiten, in denen wahnsinnig viel über die Klimadebatte gestritten wird. Greta Thunberg in aller Munde. Wie ist Ihr Eindruck? Kommt eigentlich dieser Geist auch in der Kunstszene an? Also wird sich dort ausreichend mit dem Thema beschäftigt?
Also rein praktisch gibt es tatsächlich mehr Diskussionen darüber, wer reist wie wohin. Und also weil ich ja eher im Performance-Theater-Bereich arbeite, ist es, kann man da noch hinfliegen oder fährt man Zug? Probt man über Skype und so Sachen? Das findet auf jeden Fall statt.
Herr Probst, wie ist Ihre Einschätzung? Also ist das wirklich ein Riesenthema, auch gerade in der Kunstszene, in der künstlerischen Produktion?
Ein Riesenthema ist es, glaube ich, in dem Sinn, auch weil es so mediale Wellen schlägt. Und immer dann, wenn mediale Wellen geschlagen werden, dann werden die Augen sozusagen der Kunst natürlich auch wach auf die Hintergründe. Wenn ich mal so sagen darf, wir haben wirklich sehr, sehr viele Abschattungen dieses Themas im Bereich der Kunst. Und die Kunst beschäftigt sich natürlich schon sehr lange damit. Es ist eigentlich eher so, dass die Kunst jetzt umgekehrt ins Blickfeld deswegen gerät, weil so viele Leute auf dieses Thema aufmerksam werden. Und ich glaube, das wird auch in unserem Gespräch jetzt immer wieder eine Rolle spielen, ja, Ursache und Wirkung.
Ganz bestimmt. Also wir verdanken es wahrscheinlich jetzt doch auch ursächlich sehr der 17-jährigen Greta Thunberg, dass wir so über das Klima sprechen, wie wir es dieser Tage tun. Sie haben völlig recht. Im Grunde ist ja die Thematik seit Jahrzehnten bekannt. Und ungefähr so lange beschäftigt sich ja auch schon die bildende Kunst mit diesem Thema. Simone Reber mit einem kleinen Überblick über die wichtigen Auseinandersetzungen mit Kunst und Natur in der Kunst von damals bis heute.
Die Honigpumpe ist ja zweierlei. Erst einmal ist hier das physische Signal für die eigentliche Honigpumpe, die hinter dem Loch ist. Hinter dem Loch arbeitet die Free International University als einem Arbeitskollektiv permanent 100 Tage an allen möglichen Fragen der Gesellschaft.
Über 40 Jahre ist es her, da erfand Josef Beuys die Honigpumpe am Arbeitsplatz. 1977 bei der Documenta 6 sollten 150 Kilogramm Honig, die durch ein Röhrensystem geleitet wurden, den Geist befeuern beim Nachdenken über eine gerechtere Welt. 5 Jahre später, bei der nächsten Documenta, schlug Beuys vor, die Stadtverwaltung durch Stadtverwaldung zu ersetzen. 7000 Eichen sollten zusammen mit steinernen Stelen in Kassel gepflanzt werden. Großprojekte wie diese machten den Weg frei für die nächste Generation, zum Beispiel für Olafur Eliasson. Direkt auf den Klimawandel bezog sich seine Aktion Icewatch, für die der Künstler letztes Jahr 30 Blöcke grönländisches Gletschereis in London schmelzen ließ. Der etwas gefällige Politaktivismus warb gleichzeitig für seine neue Schau in der Tate Modern in Real Life. Im wirklichen Leben hinterfragt Olafur Eliasson allerdings sehr differenziert die menschliche Sicht auf die Natur.
Ja, für mich war Natur immer schon sehr wichtig. Nicht, weil ich das Natur selber für sehr wichtig hält, aber tue ich schon noch auch, aber weil mir Menschen und deren seine Wahrnehmung von der Umwelt sehr wichtig ist. Und Natur ist für mich so eine unglaublich gute Werkzeugkiste, um der Dehnbarkeit der Wahrnehmung darzustellen. Das heißt, die Tatsache, dass das, was wir wahrnehmen, nicht unbedingt wahr sein müssen, ist mit der Natur sehr gut zu zeigen.
Die Suche nach einem neuen Verhältnis zwischen Menschen, Pflanzen und Tieren bestimmte 2012 die ganze Documenta 13 der Kuratorin Caroline Christoph Bakajew. Einer der schönsten Orte stammte von dem dänischen Künstler Tue Greenford. Greenford baute das ehemalige Haus für die Schwarzschwäne in der Kasseler Karlsaue zu einem Archiv um, das Dokumente für das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier versammelte. Das Holzhaus auf dem Wasser war der kalifornischen Philosophin Donna Haraway gewidmet. Deshalb durften im Gebälk wohnende Spinnen auf keinen Fall gestört werden. Haraway prophezeit nämlich als einzigen Ausweg für die Menschheit das Chtholozän, benannt nach einer kalifornischen Spinnenart. Das setzt eine neue Aufmerksamkeit voraus, nämlich die Fähigkeit, alle Fühler in viele verschiedene Richtungen auszustrecken, Zusammenarbeit zu suchen und Netze zu knüpfen. Vor 7 Jahren wurde dieser Gedankenansatz viel belacht. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden, sagt Tue Greenford.
Ich sehe, dass es überhaupt so ein politisches Thema, dass es so angesprochen wird und das ist etwas, woran viele junge Leute sich beschäftigen. Das ist natürlich spannend, weil das ist eine Politisierung, die stattfinden müssen.
How to talk with birds, trees, fish, shells, snakes, bulls and lions. Schon der Titel der beflügelnden Ausstellung von Antje Majewski im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart, setzte den Willen zum Lernen voraus. Inspiriert von dem senegalesischen Künstler Issa Somb, suchte Antje Majewski nach einer neuen Begegnung mit der Natur.
Die Situation, in der wir uns heute befinden, im sogenannten Anthropozän, also in dem Zeitalter, wo die Menschen sehr schwerwiegende Eingriffe in die Weltökosysteme gemacht haben, die uns unmittelbar mitbetreffen. Da kann man eigentlich nur darauf reagieren, indem man zusammenarbeitet und indem man sich austauscht und indem man versteht, dass das, was in Brasilien passiert, uns betrifft, das, was in China passiert, mit uns entsteht, dass wir alle zusammenhängen.
Die Ausstellung zeigte Projekte, die aus der Zusammenarbeit entstanden. Der Nachbau eines Flosses war da zum Beispiel zu sehen, mit dem polnische Künstlerinnen im Sommer die Weichsel befuhren, um auf den letzten naturbelassenen Strom Europas aufmerksam zu machen. Für die Schifffahrt soll der Fluss begradigt werden. Bei den Künstlerinnen und Künstlern ist der Gedanke der Kollaboration angekommen. Sie spannen ihre Netzwerke längst selbstverständlich über den ganzen Globus. Ohne diese Fähigkeiten dürfte der Planet wohl kaum zu retten sein.
Simone Reber mit einem kleinen Überblick über prominente Klimakunst, wenn man so will. Frau Meyer-Keller, hat Ihnen eins der Beispiele gefallen, das Sie da gerade gehört haben? Ich glaube, dieses Stichwort Kollaboration ist eins, was für Sie auch gilt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und im Laufe der Jahre, mit denen ich mich mit Arbeiten und Kollaborationen beschäftige, ist es auch wichtig, was mir gut gefallen hat, war, dass es nicht nur die Verbindungen sind so menschenzentriert, sondern dass es eben auch Verbindungen gibt zwischen anderen Lebewesen und auch anderen Dingen. Dass sich der Blick auf die Vernetzung und wie wir über uns nachdenken, anders wird, dezentrierter.
Ja, Stichwort anders. Herr Prufs, Sie sind Kunstkritiker. Sprechen wir eigentlich über diese Form der Kunst anders als über andere Kunst? Also gelten Wertmaßstäbe wie gute Kunst, schlechte Kunst hier vielleicht für diese Kunst gar nicht? Also geht es hier möglicherweise darum, wie viel Wumms ein Kunstwerk hat, wie viel Durchschlagskraft? Ist das vielleicht viel entscheidender?
Nee, eigentlich nicht. Demzufolge müsste ja wirklich Eliasson der Superkünstler sein, der für viele ja ist. Ich habe Eliasson immer kritisiert, weil ich ihn furchtbar onkelhaft finde in seiner Art, wie er dann so wie einer meiner Physik- oder Chemielehrer damals in der Schule so mit tollen Experimenten uns dann so Sachen zeigen möchte. Aber diese Oberfläche der Experimente selber ist schon so blendend, so schön zuckrig mitunter, dass man eigentlich relativ wenig versteht. Und als Gegenbeispiel würde ich dann eben, kam ja auch in dem Beitrag von Simone Reber vor, Antje Majewski nennen, der es eigentlich ums Gegenteil geht. Diese Vernetzung ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern hier geht es um Dialoge. Sie ist eigentlich eine Dialogkünstlerin. Sie zeigt nicht, hier in Brasilien ist ein Projekt, der macht das und das, da im Senegal ist ein Projekt, der macht das und das und dabei sind die Künstler eigentlich nur Statisten für irgendeine Idee, sondern sie fragt, was macht ihr eigentlich? Warum macht ihr das? Was tut ihr eigentlich? Und dann wird eigentlich erst plausibel, aus welchen Beweggründen die Leute handeln. Also Majewski ist eine Dialogkünstlerin, würde ich sagen. Und genau das ist, was vielleicht am ehesten dazu dienen kann, komplexe Sachverhalte wie diesen Klimawandel beispielsweise, um den wir jetzt ja reden, aber auch die ganzen politischen Hintergründe, die lokalen Hintergründe überhaupt begreifbar zu machen, die wir sonst ja wirklich nur abstrakt, wenn überhaupt, aus den Medien kennen. Und da ist für mich eigentlich auch der Ansatzpunkt, jenseits vielleicht von guter oder schlechter Kunst, es geht nicht so sehr um Knalleffekte, glaube ich, sondern es geht um ein Verstehen und auch, glaube ich, um einen Prozess, der langsam mit gewisser Geduld sozusagen eingeübt werden muss. Wir wollen ja Leute nicht überwältigen, sondern sie müssen freiwillig dazu kommen, was zu machen.
Eva Meyer-Keller ist nach wie vor mein Gast, zusammen mit dem Kunstkritiker Carsten Probst. Frau Keller, Meyer-Keller, Sie arbeiten als Künstlerin zum Thema Klima immer wieder auch gemeinsam mit Unis und mit Forschungsinstitutionen. Vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gab es sogar mal eine regelrechte Bitte, sich als Künstlerin einzumischen. Wie genau war das damals?
Das war 2006. Die haben so Treffen organisiert, Tipping Point hießen die, vielleicht gibt es auch noch, wo sich einmal im Jahr Naturwissenschaftler und Künstler getroffen haben. So insgesamt vielleicht 60 in so eine recht große Gruppe. Und da wurde das moderiert mit verschiedenen Techniken. Und dann gab es, Schellenhuber war da. Und der forderte uns dann am Schluss auf, wirklich sehr emotional fast, so jetzt ihr Künstler, ihr müsst jetzt was machen. Ich war da, das war 2006, das war auch noch eine ganz andere Zeit. Das war das allererste Treffen. Da war das überhaupt noch gar kein Modethema. Da haben die Leute gar nicht drüber gesprochen. Es war auch noch recht uncool, sich damit zu beschäftigen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und ich war ja aber damals schon beschäftigt mit diesen Bauen nach Katastrophen, Sounds Like Catastrophes Projekten. Deswegen war ich eben da. Mhm. Und die Reaktion der Künstler, die sonst dort waren, war, dass die so oft mit verschränkten Armen dann da saßen und sagen so, sie können uns doch nicht sagen, mit was wir uns beschäftigen sollen. Mhm.
Interessant. In Ihren Arbeiten geht es ganz häufig eben darum, auch Abstraktes, wirklich Unsichtbares sichtbar werden zu lassen. Also zum Beispiel lassen Sie Naturphänomene auf den Alltag treffen, oft auch wirklich sehr, sehr skurril, sehr lustig. Zum Beispiel in ihren Arbeiten mit Kindern, da lassen sie Kinder in Eigenregie im Grunde Weltuntergänge inszenieren, in so kleinen, fast putzigen Modellen, die mich so ein bisschen an die Augsburger Puppenstube erinnert haben, so mit Wellen, die so nachgebaut werden und so weiter. Und wir hören mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus der Performance Sounds Like Catastrophes.
Die Welt verbrennt, weil viele Menschen richtig dumme Dinge machen. Das ist eine Katastrophe von Menschen gemacht, weil viele Menschen sterben. Darum glaube ich.
Wir sehen da ein junges Mädchen, schwer zu schätzen, wie alt sie ist, vielleicht so 9, 10 Jahre alt. Und sie sitzt da in einer Reihe mit weiteren Kindern, mit denen Sie also auch dieses Projekt gemeinsam erarbeitet haben. Sie trägt Kopfhörer. Sind das eigentlich Ihre Worte oder wird das über den Kopfhörer eingesprochen?
Sounds Like Catastrophes ist eine Zusammenarbeit mit Sibylle Miller. Und was wir da machen, diese Gespräche oder diese Texte, die sie da spricht, die sind in Gesprächen entstanden, die wir mit den Kindern führen. Und die nehmen wir auf. Und dann transkribieren wir manche Stellen daraus und sprechen die dann wieder auf, sodass die Kinder, die wieder das Vorgesprochene über, also ihre eigenen Worte vorgesprochen über Kopfhörer hören und sie das in der Show nachsprechen.
Das hat ja durchaus was Verstörendes, gerade Kinder so über diese Klimaapokalypse oder über die Apokalypse grundsätzlich reden zu hören. Wir haben gerade schon vor der Sendung kurz darüber gesprochen, dass ich beispielsweise im Jahrgang meiner eigenen Kinder durchaus erlebe, dass die Kinder so verstört sind, dass sie wirklich nach gerade mitunter mit Nervenzusammenbrüchen ins Krankenhaus kommen dieser Tage, weil das so nah rankommt an ihr eigenes Leben. Ist das sogar vielleicht gut? Ist das nötig?
Das weiß ich nicht. Also ich kann nur von dem Workshop berichten, den wir mit den Kindern machen, weil wir machen das jetzt schon über viele Jahre und an verschiedenen Orten. Und die Kinder waren nie traumatisiert. Allerdings bombardieren wir die auch nicht mit extra Informationen, sondern was wir wollen mit dem Projekt ist, dass wir herausfinden wollen, was die wissen. Das ist das ist ja ein Stück für Erwachsene, nicht für Kinder, für ein erwachsenes Publikum. Dass also das Publikum so einen Einblick kriegt, wie diese Kinder darüber denken. Und die denken viel reifer und mehr darüber, als man zu häufig annimmt.
Jetzt ist mein Gefühl, gerade wenn man dieses Miteinander der Kinder ja sieht, dass diese Überforderung fast ein bisschen mit eingerechnet ist in das Thema. Also sind Kinder vielleicht auch in dieser Performance auch als Protagonisten schon Teil dessen, dass man als Zuschauer unendlich berührt davon ist, vielleicht viel, viel berührter, als würden da Erwachsene sprechen? Ist das mit eingepreist?
Ja, es ist ja dieses Ding, das ist ja deren Zukunft. Also es geht ja um ihr Leben und dort, was sie da machen, ist halt, dass sie mit alltäglichen Sachen, so Lebensmittel wie so Geräuschemacher im Film, eben Szenarien von Meteoriteneinschlägen, Überschwemmungen, Waldbränden und so vertonen.
Also so wie ich das verstanden habe, geht es bei dieser Kunst eigentlich darum, oder bei dieser Art von Aktion eigentlich darum, Kinder zum Medium zu machen. Also, dass es nicht darum geht, Kinder zu infiltrieren oder zu manipulieren jetzt mit irgendeiner Botschaft, sondern die Kinder zum Medium zu machen dessen, was bei ihnen eigentlich von dieser ganzen Diskurswolke um das Klima ankommt und wie sie das speichern. Und eigentlich aber auch nicht wiederum so appellativ, so, liebe Eltern, jetzt seht mal zu, dass ihr eure Kinder ein bisschen tröstet oder seht mal zu, dass ihr sie noch mehr sozusagen aufmerksam macht, sondern es geht zunächst mal um eine Bestandsaufnahme, glaube ich, für die Kommunikation. Und das war das, was ich vorhin auch in Bezug auf Antje Majewski sagte. Kunst, also ein künstlerisches Engagement kann in dieser Hinsicht eigentlich immer nur kommunikativ wirken. Sozusagen Kommunikationsbrücken runterschrauben, durchlöchern, da wo Diskurse aus dem Ruder laufen oder gar nicht stattfinden können, wegen irgendwelcher Vorbehalte. Da ist meines Erachtens der Ort der Kunst und nächstes Mal daran kann sie sich dann auch messen lassen.
Carsten Probst, Sie haben uns tatsächlich auch ein Stück Musik mitgebracht. Da hören wir jetzt mal rein.
That has to be the aim to overcome the systems which are on the side, which are on the run to
man's nature, human can's innerness, human can's ability, what for me is a true capital, and which, as a side effect, last not least, destroys nature and us.
Herrlich deutscher Akzent. Sie haben es vielleicht erkannt, Joseph Beuys ist das gemeinsam mit David Sylvian, richtig?
Genau, mit David Sylvian in den 80er Jahren. Eigentlich ein Beispiel dafür, wie Kunst, Umweltthematik und Pop sich eigentlich schon relativ frühzeitig auch miteinander verbrüdert haben. Beuys war damals schon eigentlich eine Gestalt auch für die Popkultur. Aber weil wir vorhin eben in einem Beitrag von Simone Rebe auch Beuys hatten, schien mir das insofern ganz passend zu sein. In diesem kurzen Text sagt er nämlich, jetzt ist das Zeitalter gekommen, diese ganzen Systeme zu überwinden, die also die menschlichen Fähigkeiten zerstören und sozusagen das eigentliche Kapital der Menschheit, seine Intuition untergraben. Und damit sind natürlich die Wirtschaftssysteme gemeint. Und am Ende als einen Nebeneffekt auch gleich die Natur mit zerstören. Mhm. Das hat er quasi damals sozusagen als seine Programmatik schon ausgeführt.
Visionär geradezu.
Visionär auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gehört aber doch einer ganz anderen Zeit an.
Ja.
Das ist gar nicht punktuell auf das Thema Klima gemünzt, sondern auf einen, bei Beuys natürlich von Rudolf Steiner herrührend, einen gesamtmenschlichen Aspekt, der sozusagen eine Heilung der Menschheit in gewisser Weise durch die Kunst, auch durch das Gewahrwerden der Kunst beinhaltet. Und das scheint mir in diesem ganzen Diskurs heute über Klima ein bisschen unterzugehen, dass wir es eigentlich nicht nur mit Klima zu tun haben, sondern dass es ein Symptom für einen Diskurs ist, der schon ziemlich lange brodelt, manchmal also sind so Konjunkturen in Diskurswellen aufkommt. Wir hatten das bei Occupy, mit Occupy Wall Street nach der Finanzkrise beispielsweise, auch da wäre die Kunst relativ stark involviert. Wir hatten das bei der sogenannten Migrationskrise und bei verschiedenen anderen Gelegenheiten auch. Immer gibt es so Konjunkturen von Themen, wo auch die Kunst wieder gefragt wird. Aber der grundsätzliche globalisierungskritische Diskurs sozusagen, der da mitschwingt, der ist schon sehr viel älter und sehr viel gewachsener.
Nichtsdestotrotz hat man den Eindruck, jetzt gerade ist so eine Art Peak erreicht und die Aktivistengruppe Extinction Rebellion zum Beispiel, die sprechen ja davon, dass wir in einem Notstand leben dieser Tage. Deshalb sei ziviler Ungehorsam nicht nur erlaubt, sondern erste Bürgerpflicht. Wenn dem so ist, dann muss natürlich auch die Kunst ihr Wesen ändern, dann muss die sich doch zur Rettung des Planeten agitatorisch verhalten, oder? Was meinen Sie?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, natürlich. Also es gibt diese lauten, spektakulären Stimmen und die sind auch berechtigt und spektakulär eben. Und ich finde aber auch, dass es Raum geben muss und darf und kann für leisere Arbeiten, die sich auch widerständig geben und nicht dem üblichen Produktivitätsdruck, erfolgreich zu sein, in gewisser Art mit Zeit umzugehen, sondern sich Zeit zu nehmen, Dinge anders zu machen, sich nicht einfach anzupassen, wie, weiß ich nicht, Feminismus sagt ja auch nicht, dass Frauen so werden sollen wie Männer, sondern dass sich alles verändert und dass das eine Möglichkeit hat und dass das ein Abenteuer ist. Und genau so kann man auch andere Realitäten, denn Kunst schafft ja Realitäten mit.
Für mich ist so ein bisschen natürlich auch die Frage, wo fängt überhaupt Kunst an in diesem Zusammenhang? Also ist Kunst dann wirklich die, die den strengen Kriterien eines Kunstkritikers, einer Kunstkritikerin genügt? Oder was ist beispielsweise mit diesen Plakaten, die wir gesehen haben am vergangenen Freitag am Brandenburger Tor, die ja unendlich originell und lustig teilweise sind, die ja auch, sind die auch Kunst?
Also ich will da Eva Meyer-Keller gar nicht unbedingt vorgreifen oder widersprechen, ne? Aber ich würde immer denken, aus meiner Erfahrung, dass Kunst gegenüber Massenbewegungen, gegenüber riesigen Kampagnen, die irgendwie auch alle betreffen, eher etwas skeptisch ist sozusagen gegenüber dieser Dynamik und sich sozusagen immer ein bisschen abseits
entzieht.
Hält und versucht sozusagen zwar diese Themen nicht zu leugnen, sondern ihre eigenen kommunikativen Methoden zu finden. Und die bestehen meines Erachtens nach gerade in der Verknüpfung von Themen, in der Verknüpfung von Ebenen, die nicht so schnell erfassbar sind, für die man Geduld braucht, um sein eigenes Verhalten auch zu reflektieren. Kunst reflektiert sich ja permanent selbst und ist eigentlich, ich sag mal, für Agitprop-Geschichten gar nicht in dem Sinn so geeignet, weil sie länger braucht. Und auf der anderen Seite will man aber auch vielleicht dieser politischen Aktion gar nicht das Recht absprechen, jetzt auf den Moment hinaus klare Botschaften zu senden. Das ist ja völlig legitim. Aber wir sollten vielleicht nicht immer einerseits die Kunst auf den Sockel stellen, was hat sie uns jetzt mitzuteilen?
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite dann gleich jede Agitprop-Aktion sozusagen kunsthistorisch auszuwerten.
Verstehe.
Das nimmt der Sache ja auch irgendwie den Drive, oder?
Ja, da ist was dran. Vor der Sendung habe ich übrigens gesprochen mit Lena Seig, die ist Kuratorin und Kunstvermittlerin in Leipzig. Und die hat sich diesem Artists for Future, dieser Bewegung, angeschlossen. Und ich habe sie gefragt, genau das, ob Kunst eigentlich in dem Moment aufhört, Kunst zu sein, indem sie agitatorisch wirkt.
Nein, das denke ich nicht, denn Kunst hat die Freiheit, Themen zu inszenieren. Also sie kann Szenarien erstellen, so tun als ob, kann damit spielerisch umgehen. Und Menschen, die das dann erfahren, die können sich erstmal ihre eigenen Gedanken dazu machen und eigene Schlüsse daraus ziehen und bekommen Anstöße, selber weiterzudenken und vor allem auch zu diskutieren.
Aber was kann dann diese Form der Kunst der politischen Bewegung geben? Also in was für eine Art Treibstoff ist das? Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele?
Also das aktuellste Beispiel, jetzt wenn es auch um die Klimakrise geht, ist ja der litauische Beitrag zur Venedig-Biennale, der auch den Goldenen Löwen bekommen hat. Diese Oper, wo es direkt darum geht, wie fühle ich mich an einem Strand im Urlaub, welche Gedanken gehen mir da durch den Kopf. Das wird ja so durchgespielt von den Protagonistinnen und die Zuschauenden und Zuhörenden erleben eben genau das. Schauen zu, denken sich ihren Teil dabei. Es ist weder moralisierend noch mit dem Zeigefinger drauf, also, sondern es nimmt einen mit in einen Erfahrungsraum.
Mhm.
Ein anderes Beispiel, auch zum Thema Klima, ist schon von 2016. Diese Eisblöcke von Ólafur Eliasson, die er zur Pariser Klimakonferenz aus Island nach Paris hat transportieren lassen und die dort während dieser Zeit geschmolzen sind.
Frau Seig, gerade dieses letzte Beispiel wird immer wieder gerne ins Feld geführt, so aus der Abteilung. Naja, was ist denn daran jetzt originell? Ist das nicht vielleicht sogar einfach Klimakitsch? Also ist das nicht vielleicht wirklich ein Werk, was uns auch nicht viel weiterbringt? Was gefällt Ihnen gerade an Ólafur Eliassons Arbeit?
Ich glaube, es ist die Einfachheit, die Möglichkeit, eine ganz niedrigschwellige Erfahrung zu erleben. Also es ist etwas, was jeder kennt. Da schmilzt das Eis.
Also hier ist jemand begeistert von Ólafur Eliassons Arbeit. Ich muss tatsächlich sagen, ich wohne direkt neben dem Atelier und bei uns wurde so ein Block auch vor die Tür geworfen und es brauchte also wirklich Tage, bis der abgeschmolzen war. Wir sind immer wieder daran vorbeigelaufen und ich kann nicht leugnen, dass das doch eine gewisse Strahlkraft hatte, dieses Werk. Jetzt wollte ich Sie aber nochmal fragen, Eva Meyer-Keller, Sie sind gerade tätig mit der Humboldt-Uni in einem gemeinsamen Projekt. Was genau passiert da? Was ist das für eine Arbeit?
Meine neue Performancearbeit heißt Living Matters. Die ist noch nicht ganz fertig, die hat Premiere im November. Und da beschäftige ich mich mit, das ist der zweite Teil einer Trilogie, nochmal kurz auszuholen. Und der erste Teil hieß Some Significance, wo ich mich mit Modellen aus Naturwissenschaften, hauptsächlich der Physik, beschäftigt habe, die Dinge darstellen, die wir nicht sehen können. Also zum Beispiel Atommodelle oder ein Calabiau, das ist so eine Mehrdimensionalität.
Wo wir aber eben alle diese Skizzen kennen und meinen, das zu kennen.
Genau, ne? Die haben so eine ikonografische Kraft. Und das sind aber Modelle, die auf natürlich Experimenten basieren, aber die sind Fiktion, die sind ja nicht so. Und somit haben wir uns dann da herangetastet. Wir sind vier Frauen, die das performen, mit sehr alltäglichen Gegenständen diese Dinge zu inszenieren. Und im zweiten Teil gehen wir von der kleinsten Einheit in der Physik zur kleinsten Einheit in der Biologie. Ist dann die Zelle. Und dann die Frage, okay, was ist Leben? Und da dieses Material kann man mit Mikroskopen betrachten. Und dazu wird das biologische Material markiert mit so Proteinmarkern. Und durch diese Proteinmarker, indem sie blau oder wie auch immer beleuchtet werden, fangen die an zu leuchten und Dinge sichtbar zu machen und andere Dinge unsichtbar zu machen. Und das ist auch das, was im Theater passiert. Und so beschäftigen uns sehr viel, wie,
wie wir Dinge sehen und was wir da eigentlich sehen und wie wahr das ist oder was ist Realität.
Carsten Prups, Sie waren auch jemand, der wirklich nochmal ganz explizit hinweisen wollte auf diesen Aspekt der Macht, wenn wir über diese Themen sprechen. Also genau dieses, was wird sichtbar gemacht, aus welchen Gründen, wer steckt dahinter, dass wir bestimmte Dinge sehen oder eben bestimmte nicht.
Ja, wobei wir müssen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit trennen sozusagen in Bezug auf Wissenschaft oder in Bezug auf Machtstrukturen. Natürlich gibt es sichtbare und unsichtbare Machtstrukturen. Das ist ja ein lang verhandelter Aspekt. Jetzt bei Colin Crouch beispielsweise zur Krise der Demokratie, das diskutieren wir ja auch schon sehr lange. Lassen Sie mich vielleicht insofern nochmal einen pointierenden Gedanken einfügen. Ich glaube nämlich, dass das Thema Klimakrise jetzt, wie ich vorhin schon sagte, in einem Diskurs auf der Spitze steht, weil es seit langem um die Deutungshoheit geht, in einem Hin und Her zur Wirkung der Globalisierung. Und wir haben eben seit geraumer Zeit doch einen riesigen Aufmarsch von Nationalismen aus der rechtspopulistischen Ecke. Plötzlich gibt es auch eine Globalisierungskritik, sodass das Thema Klima eigentlich sich hervorragend eignet als massentaugliches Thema, das wirklich jeden von uns betrifft, im Gegensatz zum Thema Migration, wo man ja irgendwie viele Leute auch zu gespaltener Meinung sind, ja, aber Klima betrifft uns wirklich alle. Ja. Die Greta Thunberg ist eine Personifikation des überparteilichen Mädchens, das nur an seine Zukunft denkt, fast wie so ein Engel der Geschichte taucht sie auf und lässt sich wunderbar als Projektionsfläche nutzen, um alle, die sich als liberal verstehen und eben nicht in dieser rechten Ecke stehen wollen, der Klimaleugner sozusagen und der Nationalisten, der positiven Globalisierungskritik sozusagen, die projizieren nun darauf, und das ist der Grund natürlich, weshalb so viele Politiker sie auch umgeben und Politikerinnen, sie möchten alle mit diesem Innenbild der positiven Globalisierungskritik umgeben sein und sich dazu auch bekennen. Was dann am Ende dabei herauskommt, ist natürlich die andere Frage, aber es ist natürlich, das sehen wir daran ganz deutlich, ein Spiel mit der Macht von inszenierten Bildern, von inszenierten Personen und Persönlichkeiten, von Figuren. Und wenn diese Konjunktur aber wieder nachlässt, weil zum Beispiel die Macht der Rechtspopulisten irgendwann mal schwindet oder so, dann könnte es sein, dass auch gerade dieses Thema wieder weniger auf der Agenda der großen Medien stehen könnte. Also da gibt es durchaus Machtspielzusammenhänge, die auch im Untergrund mitspielen und die, glaube ich, auch medienkritische Kunst in jedem Fall immer mit transportieren muss.
Ähnliches Thema ist ja auch der Einfluss, der möglicherweise der eigene Leidensdruck hat bei dieser ganzen Thematik. Das wurde ja lange vermutet, wenn wir erstmal selber am eigenen Leib spüren, was der Klimawandel bedeutet, dann werden wir alle ganz einsichtig und rudern zurück. Nun kann man jeden Bauern fragen und der wird einem bestätigen, was wir ja alle spüren, dass die Sommer immer heißer werden und so weiter und so fort. Aber das scheint auch nicht zu fruchten, um es mal so zu sagen. Wie ist Ihre Erfahrung da?
Das ist auch einfach unbequem.
Kann ich bestätigen. Also, das ist also nicht durch das Wissen, ist noch keine Überzeugung generiert. Das weiß man. Aber das Umstellen sozusagen ist eine andere Form der Einsicht, der Erkenntnis, die, glaube ich, etwas langsamer geht.
Aber deswegen ist ja vielleicht so eine Beschäftigung mit, die nicht so zielorientiert ist, sich miteinander auseinandersetzt in einem Moment, wo man eigentlich in der Krise steckt, wo man und da bleibt. Und da einfach mal ist und zu gucken, wie ist denn das? Und noch nicht so genau weiß, wo man dann lang geht.
Carsten Probst und Eva Meyer-Keller, lassen Sie uns in dieser letzten Runde noch einmal ganz kurz darüber sprechen, was für Kriterien die Kunst haben muss, die sich wirksam für Klimaschutz einsetzt. Ich habe das Gefühl, dass viele Kunstwerke, die wirklich wirksam sind, auch gleichzeitig niederschmetternd sind. Also da sehen wir schmelzende Eismassen, da sehen wir verwüstete Landschaften, leidende Tiere, verhungernde Eisbären. Und als Betrachterin ist man geradezu überwältigt von dieser Tragödie. Brauchen wir möglicherweise erstmal dieses Gefühl der Ohnmacht oder ist das nicht eher, das ist mein Eindruck, kontraproduktiv als Gefühl?
Also ich möchte nicht für alle Künstler als Repräsentantin hier stehen, weil das kann ich gar nicht. Was mich trotzdem immer wieder antreibt, ist, ja, ich reagiere ja nicht auf die anderen Kunstwerke in dem Sinne, sondern guck an, was mich umgibt, generell. Und da interessiert mich halt speziell dann doch genauer hinzugucken und Verbindungen sichtbar zu machen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Und so überlege ich mir halt, im Moment, mal gucken, wo es lang geht, den dritten Teil dieser Trilogie zum Beispiel nicht über Chemie zu machen, wie ich es am Anfang dachte, sondern über Machtstrukturen, die auch in diesem Diskurs vorhanden sind, welche Kraft denn diese auch wissenschaftlichen Bilder haben, aber und wie wir sonst eben mit Machtstrukturen umgeben sind in unserem Leben. Also als Frau. Ich habe auch Kinder, die nicht asiatisch aussehen. Was heißt das? Und da reden wir natürlich schon auch drüber, aber das kommt immer darauf an, wie. Und ich glaube, das schafft Veränderung. Mhm. Vielleicht.
Ja.
Naja, also da ist genau diese Verknüpfung, von der wir vorhin schon sprachen, ne? Also mit verschiedenen anderen Themen auf der Agenda, die auch irgendwo globalisierungskritisch sozusagen bedacht sind, ne? Außereuropäische Einflüsse, Kolonialisierung, Gender Studies, alle möglichen Themen, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich so aufgelaufen sind und die Krise der repräsentativen Demokratie auch in irgendeiner Weise im Westen zumindest bebildern. Es sind noch ein paar andere Themen dazugekommen, aber vielleicht ist es ganz interessant, nochmal auf diese Frage zurückzukommen, gute Kunst, schlechte Kunst.
Ja.
Sie sprachen jetzt vorhin von dem Atelier von Eliasson, wo dann also diese Blöcke, Eisblöcke abgelegt wurden. Die Kritik ist ja gar nicht, dass das nicht beeindruckend ist oder dass es beeindruckend ist, sondern die Kritik ist daran, was steht eigentlich dahinter für eine Art von Bildbegriff. Und Eliasson ist immer noch sehr, sehr stark geprägt von so einem Gedanken, es gibt ein universelles Bild, das alle Menschen verstehen, jeder auf der Welt. Jeder müsste das verstehen können, die Kunst vereint uns alle, das ist sozusagen der Gedanke der Vereinten Nationen in der Kunst, der aber schon seit langem doch einer dringenden Differenzierung bedarf. Wir wissen heute, wir sind vernetzt, aber das bedeutet nicht, dass jeder alles weiß oder wissen kann, sondern das bedeutet eigentlich umgekehrt, dass wir unendlich viel lernen müssen, dass wir relativ wenig wissen. Und deswegen, und da hat die Kunst sozusagen eine Funktion der Visualisierung, das also nicht einfach zuzukleistern und wir verstehen uns ja alle und wir wollen ja alle dasselbe, macht also so und so, sondern mit Vorsicht sozusagen darauf zu reagieren, was eigentlich in unserer Umwelt diskursiv, kommunikativ, an menschlichen Begegnungen passiert. Das strahlt in alle Bereiche aus. Das hat mit Klima überhaupt nur ganz am Rande eigentlich sogar zu tun, sondern der Kern dieser Fragen liegt eigentlich im Umgang mit dem, also wenn wir von Kindern sprechen, wie gehen die eigentlich, welches Verhältnis zur Natur haben sie, wie gehen sie miteinander um? Eigentlich ganz alltägliche Fragen, denen wir als Eltern sozusagen immer begegnen.
Liege ich völlig falsch, wenn ich das vielleicht und aber auch grundsätzlich zusammenfasse in ein großes Plädoyer für eine vielleicht auch subtilere Kunstsprache versus so eines affirmativen, vielleicht auch agitatorischen Kunstbegriffs, den ja dieser Tage viele einfordern. Also mir schwebt immer noch so ein bisschen vor dieses Zitat von Harald Welzer, der ja als, ich glaube, erster Soziologe überhaupt so einen Lehrstuhl für Transformationsdesign innehat an der Uni Flensburg und der sagt, wir brauchen diese Visionen, wir brauchen sozusagen unsere Fantasie, wir müssen unsere Emotionen in den Dienst der Sache stellen und wir müssen so eine Art anderes Narrativ erzählen, das eben funktioniert und Konsum aussticht und Fernreisen und Amazon und Netflix alles überbietet.
Alles schön und gut, aber es geht nicht auf Bestellung.
Ja, das sind auch goldene Schlussworte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren. Das ist natürlich wirklich ein Versuch, diese Themen Kunst und Klimaschutz überhaupt zusammenzubringen und zu klären, wie sich das eine sinnvoll mit dem anderen verbinden lässt. Aber das haben mit mir gemeinsam versucht die Künstlerin Eva Meyer-Keller und der Kunstkritiker Carsten Probst. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.